Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Solidarität mit den Menschen im Iran. Menschen wie dieser verzweifelten Frau.
Unsere Schönsten und Besten sind gegangen. Wir sind noch nicht gegangen. Das heißt aber nur, dass wir noch nicht dran waren. Wir sind nur etwas schneller gerannt. Wir haben nur einen anderen Nebenweg genommen. Der Schuss ist nur an uns vorbeigegangen. Vielleicht sind wir morgen an der Reihe. Aber heute haben wir die Schönsten und Besten verloren.
Stimmen aus dem Iran. Heute gab es an mehreren deutschen Theatern Solidaritätsveranstaltungen. Wir waren am Schauspiel Köln. Dann schauen wir nach Damaskus. Zum ersten Mal nach dem Sturz des Assad-Regimes findet in Syriens Hauptstadt wieder eine Buchmesse statt. Es herrscht Aufbruchstimmung. Und es geht um Videokunst zum Thema Kalter Krieg, wie gemacht für unsere Zeit. Die Ausstellung der Zwillingsschwestern Jane und Louise Wilson in Neuss. Die Nachrichten aus dem Iran, die machen wenig Hoffnung. Am Nachmittag wurde gemeldet, dass die iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi erneut zu insgesamt mehr als 7 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. Wie es heißt, wegen Verschwörung und Propaganda. Mohammadis Gesundheitszustand ist nach mehreren Tagen Hungerstreik sehr schlecht, weshalb ihr Anwalt hofft, dass sie auf Kaution freigelassen wird. Wahrscheinlich wurde deshalb auch ein 2-jähriges Ausreiseverbot verhängt. Zuletzt waren bei den Protesten gegen die Islamische Republik im Iran innerhalb von 2 Tagen wohl bis zu 30.000 Menschen getötet worden. Zigtausende wurden inhaftiert. International gibt es viel Solidarität aus der Zivilgesellschaft. Heute kamen in Berlin 10.000 Menschen zu einer Großdemonstration und auch in mehreren Theatern versammelten sich Protagonisten aus den Exil-Communities, um den verzweifelten Menschen im Iran Stimmen zu geben. So am Deutschen Theater Berlin, am Bochumer Schauspielhaus und, wie Christoph Orem gleich berichten wird, am Schauspiel Köln. Dort wurden unter anderem aktuelle Social-Media-Einträge aus dem Iran vorgelesen. Worte, die unter die Haut gehen.
Dieses Zitat ist von gestern. Neda aus Shiraz, 32 Jahre alt. Es geht uns gut, meine Liebe. Das heißt, wir sind am Leben. Bete, dass dieser Wahnsinn aufhört oder dass sie uns alle töten und wir endlich Ruhe finden. Ich habe genug vom Leben. Zu unseren Freunden, die ins Ausland weggegangen sind, sage ich, lebt für uns. Zumindest können wir sagen, dass einige von uns gelebt haben.
Eine von vielen Stimmen aus dem Iran, die heute Abend am Schauspiel Köln zu hören waren, bei einer großen Solidaritätsveranstaltung. Christoph Orem war für Fazit dabei. Hallo, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Die Diskussion hat auf der großen Bühne stattgefunden, im ausverkauften Haus. Wie war die Stimmung? Also überwiegend so betroffen, wie wir das gerade gehört haben, oder auch aufgeladen, vielleicht sogar wütend?
Ich sag mal, es war wirklich sehr vielfältig. Und man muss auch sagen, dass hier natürlich nicht nur eine iranische Diaspora sich getroffen hat, sondern eben auch eine Bürgerschaft Interesse an diesem Thema hat. Natürlich ist das Thema riesig groß, es ist irgendwie auch chaotisch und es ist hochemotional. Und so war dann auf eine Art und Weise auch dieser Abend am wenigsten chaotisch, möchte ich aber sagen. Sarah Sandé hat den Abend auf die Beine gestellt, natürlich nicht allein, aber schon irgendwie auch als Triebfeder. 2022 hat sie schon während der Frau Leben Freiheit Proteste am Berliner Ensemble auch 2 Abende gemacht und heute hat sie dann ihren persönlichen Schmerz, um also die Stimmung zu schildern und ihre Motivation an den Anfang gestellt, allein auf der Bühne ein paar Worte sichtlich bewegt und dann im Bühnenhintergrund ein großer Zusammenschnitt von Reels, also diesen Internet-Videoaufnahmen, die die Gewalt während des Massakers an den Demonstranten zeigen, darunter auch Bilder, die man nicht sehen möchte. Ich persönlich gucke dann weg, aber ich werde schon allein die Stimme des Vaters nicht mehr vergessen können, der in einem Innenhof voller schwarzer Leichensäcke seinen Sohn sucht. Also erstmal so ein wirklicher Schlag in die Magengrube und dann die Bitte, sich für die Verstorbenen zu erheben, eben eine Schweigeminute. Jasmin Tabatabai, die Schauspielerin, war auch da, singt dann vom Klavier begleitet ein Lied und dann ist man natürlich erstmal aufgewühlt. Und so geht es dann mitten hinein in die Diskussionsrunde, die an diesem Abend stattgefunden hat, die auch so den Hauptteil im Grunde ausgemacht hat, wo neben Vertreterin der iranischen Diaspora auch Serap Güler sitzt, Staatsministerin beim Bundesminister des Auswärtigen, also einen Schritt vom Minister entfernt. Und da gab es dann eine angeregte und faire, aber doch auch wirklich emotionale Diskussion.
Das Internet ist im Iran ja noch immer größtenteils gesperrt. Konnte man im Rahmen von so einer Veranstaltung denn auch noch Neues über die Situation vor Ort erfahren?
Es ist natürlich so, dass die Diskutantinnen auf der Bühne Kontakte haben in den Iran und dann auch sozusagen erzählen können, was sie geschildert bekommen haben, eben von diesen Massakern. Sie waren sich alle einig, dass es viel mehr als 30.000 Todesopfer sein müssen. Denn sie haben aus allen Städten gehört, dass es Aufstände gab, die gewalttätig niedergeknüppelt und geschossen worden. Dass es sich eben auch, da waren sie sich auch einig, nicht um einen spontanen Gewaltausbruch gehandelt haben kann, sondern dass es eigentlich eine Art strenges Protokoll gewesen sein muss, dass hier umgesetzt worden ist. Oftmals sind die Demonstranten halt in Hinterhalte gelockt worden. Ein Aspekt, der bei vielen zu kurz kam bislang, wenn man über dieses Thema hört, bei all den Toten, sind aber dann auch die Verletzten. Und dafür hat sich Shabnam Fahimi Weber stark gemacht. Das ist eine Ärztin, die ist derzeit in Essen, hier in NRW, Mitinitiatorin des Netzwerkes Parsimed. Die helfen quasi per Videotelefonaten in dem Iran, also indem sie da rein telefonieren, Verletzte zu behandeln, weil die sich nicht in die Krankenhäuser trauen. Und in dieser Aussage macht sie auf die langfristigen Auswirkungen dieser Verletzungen aufmerksam.
Was das mit einer Bevölkerung macht, in der Hunderttausende mit versehrten Gesichtern, häufig Schussverletzungen im Gesicht, durch die Straßen laufen müssen. Die sind gezeichnet und jeder weiß, die waren bei der Revolution dabei. Und das hat System, warum sie den Menschen ins Gesicht schießen. Und das hier ist eine Demütigung, die dann noch zusätzlich dazu kommt.
Ja, also nicht nur töten, sondern auch demütigen und markieren. Die Einnahmen dieses Abends sind übrigens an dieses Netzwerk gehen die. Und es wurde natürlich auch nachher noch für Spenden aufgerufen. Das ist sowas, wo dieser Abend dann auch eine Wirkung hat, weil hier halt konkret wirklich den Menschen im Iran geholfen wird.
Parsimed heißt dieses Projekt. Überschrieben war der Abend ja mit den Worten: Nach dem Massaker im Iran, wie muss die Welt handeln? Was waren und sind da die wichtigsten Forderungen?
Serap Gülers Position als Staatsministerin im Auswärtigen Amt an diesem Abend war natürlich dann auch so nicht einfach. Es ging vielleicht auch mehr darum, was die Bundesregierung tun soll und kann, als das, was die Welt wirklich leisten kann. Also Politikwissenschaftler Ali Fatollah Nejad hat das so beschrieben: Alle Parteien waren viel zu weich im Umgang mit dem iranischen Regime, eigentlich seit viel zu vielen Jahren, und egal auch wer an der Regierung war. Güler aber sagt an diesem Diskussionspunkt, dass die Bundesregierung sich nicht hinter diplomatischen Floskeln verstecken würde, sondern das Massaker auch als solches benennt.
Also das Außenministerium hat überhaupt keine Scheu, keine Furcht, das Massaker zu nennen. Das iranische Regime...
Haben Sie das schon mal irgendwo so genannt? Habe ich nicht gelesen.
Also ich weiß, dass mein Außenminister das, was das iranische Regime gemacht hat, aufs Schärfste verurteilt hat, gegen die eigene Zivilisten, gegen die eigene Bevölkerung zu schießen. Ob er selbst jetzt das Wort
Massaker... Aber sehr spät, ne?
Bitte?
Sehr spät.
Ja, da hat dann erst Isabel Shayani ist da reingegangen. Die hat diesen Abend moderiert, Journalistin vom WDR, bekannte Auslandsreporterin. Die hat das wirklich sehr toll gemacht. Die hat da auch eine gewisse, bei dem schweren Thema sogar so eine gewisse Lockerheit noch reinbringen können. Das war wirklich toll. Letztlich hat Serap Güler aber jetzt angesprochen auf die Verantwortung, auf so eine Art Verantwortungsdiffusion gesetzt, hat gesagt, na gut, man kann ohne den UN-Sicherheitsrat nichts machen und das Außenministerium kann ohne das Innenministerium nicht wirklich was machen. Was die Forderungen angeht, ist es so, die Revolutionsgarden als Terrororganisation zu listen, das ist wirklich ein guter Schritt. Aber es gab eben auch konkrete Punkte und wie schon gesagt wurde, das Internet ist eigentlich hier das Schlüsselthema, denn die Protestierenden müssen kommunizieren können. Sie müssen sich auch von den Fallen erzählen können. Ob man da jetzt irgendwelche Sachen wie Starlink, also so ein Satellitennetz reinschmuggelt, wie man das macht, sei dahin. Und eine andere Forderung, ganz konkret, auch die alle unterschrieben haben, ist, dass man gezielte Sanktionen gegen die Oligarchen vom Iran umsetzen soll. Warum geht das bei Russland, aber nicht im Iran?
Was können denn solche Veranstaltungen wie diese jetzt auch über den Moment hinaus bewirken?
Ja, es ist so, dass natürlich, wenn man jetzt in Anführungszeichen nur ein Theater hat, dann bringt es nicht so viel. Wenn jetzt aber wirklich so eine Zivilgesellschaft sich hier sammelt und so eine kleine, sozusagen dieses gegen dieses Vergessen arbeitet, dass eben nicht wieder andere Themen kommen und dieses Leid jetzt zudeuten, dann kann schon was passieren. Ich bin mir sehr sicher, weil dieser Abend auch so gut emotional, faktenreich gemacht wurde, dass alle, die da waren, darüber sprechen werden. Auch wir sprechen ja jetzt hier darüber. Und wir müssen eben als Zivilgesellschaft appelliere ich jetzt, alle uns dafür stark machen, dass dieses Unrecht nicht ungesühnt bleibt. Sonst macht das Schule. Ich selbst saß in Redaktionskonferenzen, wo man über den Iran und das Massaker gesprochen hat, aber dann doch wieder über Grönland oder anderes berichtet hat. Da müssen wir uns jetzt alle auch mal sozusagen an unser eigenes Gewissen wenden und sagen, kann es sein, dass solche Taten geschehen und kann es sein, dass wir dabei weggucken? Und dieser Solidaritätsabend in Köln und ich denke auch die Abende an den vielen anderen Theatern, das emotional berührt das, es klärt auf und es kann in diesem Fall sehr gelungen auch Hinweise darauf geben, was politisch zu tun ist, woran man die politischen Entscheidenden dann eben auch messen kann.
Christoph Orem über die heutige Iran-Solidaritätsveranstaltung am Schauspiel Köln. Ähnliche Diskussionen fanden zeitgleich auch in anderen Theatern statt, unter anderem in Bochum und Berlin. Vielen Dank dafür.
Gern.
Aufbruchstimmung in Damaskus. In der Hauptstadt Syriens findet derzeit die internationale Buchmesse statt. Zum ersten Mal seit dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024. Dort präsentieren sich über 500 lokale arabische und internationale Verlage aus 35 Ländern. Ehrengastland ist Katar und hat nicht nur Bücher mitgebracht, sondern auch Musik. Die internationale Buchmesse in Damaskus steht geradezu symbolisch für die Bemühungen der neuen Regierung um eine Normalisierung der Zustände in Syrien. Aber ist das wirklich eine freie Buchmesse? Spiegelt sie Meinungsvielfalt ohne Zensur? Diese Fragen kann der Islamwissenschaftler Stefan Weidner beantworten, Autor, Übersetzer und Literaturkritiker. Er ist seit Donnerstag vor Ort und ich habe ihn kurz vor der Sendung in Damaskus erreicht. Hallo, guten Abend, Herr Weidner.
Guten Abend, Frau Bürger.
Die Nachwehen des jahrelangen Bürgerkriegs in Syrien, die dominieren noch immer die Nachrichten aus dem Land. Aber trotz vieler Schwierigkeiten findet jetzt die Damaskus International Book Fair statt, die internationale Buchmesse. Welches Zeichen setzen die neuen Machthaber damit?
Also die Buchmesse, die jetzt begonnen hat, ist die erste kulturelle Großveranstaltung im Land seit dem Machtwechsel. Und ich glaube, es geht darum, ein Zeichen zu setzen, dass das Leben allmählich wieder Normalität gewinnt und den Leuten Hoffnung zu geben.
Wie müssen wir uns diese Messe vorstellen? Wer kommt dahin? Was findet alles statt?
Also es ist eine typische arabische Buchmesse in dem Sinne, dass es eine Verkaufsmesse ist. Es geht darum, Bücher zu verkaufen. Es ist kein Branchentreff wie in Frankfurt. Und das heißt auch, dass es darum geht, möglichst viele Leute dazu zu bringen, dorthin zu gehen und mitzumachen und wirklich Bücher zu kaufen. Und das gelingt. Die Buchmesse findet zwar auf dem Messegelände statt, das auf dem Weg zum Flughafen liegt, etwas außerhalb, aber es gibt einen Shuttle-Service mit kostenlosen Bussen, die wirklich im 10-Minuten-Takt dorthin fahren. Und das macht es möglich, dass auch einfache Leute dorthin gehen. Und dieses Angebot wird wahrgenommen. Man geht dorthin auch, um zu flanieren, auch wenn man keine Bücher kauft, um mit Leuten zu sprechen, um Freunde zu sehen, um Veranstaltungen mitzumachen und zu hören.
Ich greife die Stichworte nochmal auf: Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt. Was für Bücher haben Sie entdeckt auf dieser Messe? Wie positioniert die sich inhaltlich?
Das ist wirklich eines der erstaunlichsten Dinge. Es ist eine Buchmesse, die so frei ist wie vielleicht keine andere Buchmesse in der arabischen Welt. Es gibt tatsächlich keine Zensur. Das ist sehr erstaunlich. Wir wissen auch nicht, ob das in Zukunft so weitergeht, aber es ist in diesem Fall tatsächlich so. Und es gibt eine breite Palette von Büchern zu allen politischen Themen, auch sehr umstrittenen Themen, zur Religion, zu den Verfassungen der arabischen Staaten, zu den arabischen Revolutionen, zum Islamismus. Es gibt natürlich auch islamische Bücher, das gehört dazu, das finden Sie auf jeder Buchmesse. Und es gibt natürlich Literatur, gute Literatur, hervorragende Literatur. Ich habe meine eigenen Bücher dort in arabischen Übersetzungen gefunden. Es gibt Verleger, die aus dem Ausland kommen und auch Autoren, viele Autoren aus Deutschland sind gekommen, palästinensisch-syrische Autoren sind zurückgegangen, nehmen jetzt an dieser Buchmesse teil und sie sind eigentlich begeistert und ein bisschen überrascht, dass sie das so sehen können in ihrer ehemaligen Heimat.
Aber ich muss nochmal nachfragen, wie kommen Sie zu dieser Aussage, es gibt keine Zensur?
Es gibt keine Zensur. Ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen. Es gibt keine Zensur. Kein Buch ist eingezogen worden. Es gibt keine, also Zensur müsste ja heißen, entweder eine Vorzensur. Das heißt, die Bücher, die ausgestellt und verkauft werden können, würden gefiltert. Das hat nicht stattgefunden. Das ist definitiv. Man sieht diese große wirklich ungewöhnliche auch politische Freiheit an Büchern. Und bisher, also das ist Stand jetzt, die Buchmesse ist 3 Tage alt, gibt es auch keine Nachzensur. Also ist niemand rumgegangen und hat dann nachträglich Bücher weggenommen. Das ist nicht der Fall. Und das ist tatsächlich ziemlich erstaunlich. Und es kann daran liegen, dass die Regierung einerseits gar nicht die Macht hat, das durchzusetzen. Andererseits glaube ich aber auch, dass sie es gar nicht nötig haben aktuell. Es ist wichtiger, das Signal zu geben, dass wir weltoffen sind, dass wir Meinungsvielfalt zulassen. Es ist tatsächlich auch so, ich habe die Gelegenheit gehabt, mit dem Medienminister im Grunde zu sprechen. Und er hat gesagt, sie regen bewusst eine Zeitungs- und Medienlandschaft an. Es gibt jetzt wieder ein Radio, es gibt eine wöchentliche eigene Zeitung. Die Zeitungen außerhalb Syriens können reinkommen. Und insofern ist tatsächlich eine Form von Meinungsfreiheit gegeben. Das muss man einfach zugestehen.
Buchmessen sind Treffpunkte, an denen eben ausgehend von Literatur und Sachbüchern der Zustand einer Gesellschaft deutlich wird. Das klingt ja jetzt auch schon an bei dem, was Sie beschreiben. Worüber diskutieren die Menschen aktuell in Syrien und wie zeigt sich das auf der Messe?
Also es wird vor allen Dingen über die Zukunft des Landes geredet. Die Frage, wohin geht dieses Land jetzt? Wie gehen wir mit der doch sehr großen religiösen, teilweise auch ethnischen, sprachlichen Vielfalt um in Syrien? Es gab ja kurz vor der Messe noch die blutige Auseinandersetzung mit dem kurdischen Militär in Nordostsyrien. Das ist vorerst beigelegt. Das war jetzt auch kein Thema, aber ich glaube, es war auch deswegen kein Thema, weil man sozusagen dieses sehr heiße Eisen vielleicht noch nicht wirklich traut, sich anzufassen. Es gab einen größeren kurdischen Stand, der praktisch die Kurden repräsentiert. Hat. Aber das war es in dieser Hinsicht. Also vor allen Dingen fragen sich die Leute, wie es jetzt weitergeht. Wann wird diese sogenannte Übergangsregierung bereit sein, eine echte Demokratie, echte Wahlen zuzulassen? Aber das ist natürlich eine große Problematik. Tatsächlich würde auch ich sagen, dass die Gesellschaft aktuell ist wirklich noch in einem Zustand zwischen Begeisterung über den neuen Anfang und andererseits einer immer noch nachwirkenden Traumatisierung. Wahlen würden diese Gesellschaft jetzt tatsächlich überfordern, beziehungsweise würde wahrscheinlich dazu führen, dass die Muslimbrüder die Wahlen gewinnen würden. Und daran hat die aktuelle Regierung, die sich nicht als den Muslimbrüdern zugehörig versteht, hat kein Interesse daran. Es geht ihnen darum, möglichst viel Unterstützung zu bekommen. Das Land braucht Unterstützung aus dem Ausland. Diese Unterstützung wird geleistet von China aktuell, von Katar, von Saudi-Arabien, die auch die Buchmesse unterstützen. Aber im Grunde wäre es wichtig, dass Europa auch da reingeht. Vor allen Dingen Deutschland mit seiner 1 Million Syrern, die sehr daran interessiert sind, dass ihr Land wieder aufgebaut wird. Und Deutschland sollte diese Gelegenheit nutzen, sich viel, viel stärker und unbürokratischer in Syrien zu engagieren und nicht nur daran zu denken, wie man die Syrer womöglich wieder abschieben kann nach Syrien.
Wie fühlt es sich für Sie persönlich an, mal wieder in Damaskus zu sein? Ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren.
Das stimmt, ich war seit über 15 Jahren nicht mehr da, also seit die Revolution ausgebrochen ist. Ich hatte vor 30 Jahren dort studiert länger und ich muss sagen, ich bin geflasht. Also ich bin wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass ich eine so positive Stimmung vorfinde. Natürlich gibt es Probleme noch und noch, das sieht man auch, aber trotzdem ist die Stimmung der Menschen positiv. Man glaubt an den Aufbruch, es gibt viele Hoffnung und es kommen auch Touristen, vor allen Dingen arabische Touristen. Das Land, also jedenfalls Damaskus, fühlt sich sicher an, auch wenn man nachts Taxi fährt. Ich hatte zuletzt eine Uber-Fahrerin um Mitternacht in einer relativ weiten Strecke. Das war eine Frau. Ja, das ist meine Frau. Und daran sieht man, auch Frauen sind sehr präsent, teilweise streng, also im Kopftuch, jetzt kein Gesichtsschleier, aber doch gut verschleiert. Aber sie sind sehr präsent, sie auch rauchen überall Wasserpfeife, sie spielen Karten in den Cafés. Es ist wirklich eine überraschend gute Stimmung. Ich bin wirklich froh und begeistert, muss ich gestehen.
Aber auch in Damaskus ist sehr viel zerstört worden. Sie haben jetzt gesagt, die Messehallen liegen außerhalb auf dem Weg zum Flughafen. Was bekommen Sie von den Zerstörungen mit?
Tatsächlich sieht man die nicht. Also der Altstadtbereich ist sowieso nicht zerstört. Auch der weitere Innenstadtbereich ist nicht zerstört. Es gibt Außenbezirke auch in Richtung Flughafen, wo es Zerstörungen gibt. Teilweise sind äußere Stadtviertel völlig zerstört. Aber wenn man jetzt nicht gezielt dahin geht, sieht man das erstmal nicht. Da lebt auch niemand mehr. Also diese Viertel sind nicht bewohnt. Das Messegelände selbst ist verschont geblieben. Also die Zerstörungen in Damaskus sind sehr selektiv und teilweise wirklich unsichtbar. Das unterscheidet Damaskus von den meisten anderen Großstädten in Syrien, aber es trägt natürlich dazu bei, dass man sozusagen leichter umschalten kann in einen neuen Modus, der des Friedens und des möglichen gesellschaftlichen Wiederaufbaus.
Die Buchmesse in Damaskus, Sie haben es gesagt, ist die größte Kulturveranstaltung in Syrien seit Jahren. Wie steht es generell um die Kultur?
Das ist eine gute Frage. Das kulturelle Leben muss wirklich erstmal wieder aufgebaut werden. Es gab einzelne Veranstaltungen in der Nationalbibliothek zu Ehren von Khalid Khalife. Das ist ein berühmter Schriftsteller, der kurz vor dem Sturz des Assad-Regimes leider gestorben ist. Es gibt einzelne, größtenteils privat veranstaltete Kulturveranstaltungen. Aber es gibt in dem Sinne noch kein wirklich öffentliches Leben, weil die Gesellschaft, wie gesagt, noch traumatisiert ist. Es gibt eigentlich keine Strukturen. Und insofern ist diese Initiative zu sagen, wir machen jetzt mal ein Riesending, mal gucken, wie das ausgeht, ist wirklich gut, weil die Leute damit aufgerüttelt werden und man sieht, okay, es gibt ein öffentliches Leben, wir können jetzt wieder wohin gehen. Bis dahin beschränkt sich das öffentliche Leben wirklich auf ja, Partys, auf ein paar Ausgehmeilen in der Altstadt vor allen Dingen. Dort wird laute Musik gespielt, es wird getrunken, es gibt auch Alkohol übrigens, ist kein Problem. Aber es gibt in dem Sinne noch keine öffentliche Kultur. Es gibt natürlich immer die Schriftsteller, die immer noch publizieren, aber wie gesagt, es gibt keine öffentliche Kultur, so wie wir das kennen. Bis jetzt jedenfalls.
Mich würde ja noch interessieren, was Ihren Koffer jetzt schwerer macht. Welche Bücher bringen Sie mit aus Damaskus?
Oh ja, ich arbeite gerade zur palästinensischen Literatur, ein bisschen sozusagen Aufarbeitung dieser Gaza-Krise aus der Literaturperspektive. Und ich habe sehr viel palästinensische Literatur im Gepäck. Das Tolle an Damaskus ist, dass dort die Buchhandlungen auch jahrelang von dem arabischen Buchmarkt abgeschnitten worden sind. Das ist toll, weil diese Buchhandlungen jetzt noch ganz viele alte Bücher haben. Sie sind im Grunde Antiquariate geworden, weil sie nie aktualisiert worden sind. Man findet dort Bücher, die man sonst überall in der arabischen Welt nicht mehr findet, noch nicht einmal in Beirut. Und das habe ich eiskalt ausgenutzt. Und ich würde mal sagen, 10 bis 15 Kilo Bücher werde ich mit zurückbringen, wenn die Fluggesellschaft mir das gestattet.
Stefan Weidner, Islamwissenschaftler, Autor und Übersetzer auf der Damaskus International Book Fair. Zum ersten Mal findet sie wieder statt nach dem Sturz des Assad-Regimes, die internationale Buchmesse in der syrischen Hauptstadt, noch bis zum 16. Februar. Ich danke Ihnen sehr für diese aktuellen Eindrücke, Herr Weidner.
Gern geschehen. Auf Wiederhören.
Tschüss. Vor 3 Tagen ist der letzte Atomwaffenabrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland ausgelaufen. Somit können beide Atommächte wieder ohne Limit aufrüsten. Eine beklemmende Vorstellung. Zumal an einem Ort wie dem ehemaligen NATO-Raketenstandort bei Neuss. Inzwischen befindet sich hier unter anderem die Skulpturenhalle des Bildhauers Thomas Schütte und seit heute eine Ausstellung der britischen Foto- und Videokünstlerinnen Jane und Louise Wilson. 1999 waren sie für den Turner Prize nominiert. Seit über 30 Jahren beschäftigen sich die beiden mit Bildern und Architekturen des Kalten Krieges, damit, wie sich Macht in Räume einschreibt. Sabine Oelzer hat die Künstlerinnen vor Ort getroffen.
Als Jane und Louise Wilson für ihre Mehrkanalprojektion Gamma auf einem US-Militärstützpunkt in Großbritannien filmten, dachten sie, wie viele andere auch, das Wettrüsten sei vorbei. Die Zwillingsschwestern bewegten sich 1998 mit ihren Kameras durch unterirdische Gänge, Silos, funktionslose Büros und Kontrollräume. Manchmal filmten sie sich auch selbst, verkleidet als russische Inspekteurinnen, als sei die alte NATO-Station eine Filmkulisse des Kalten Krieges. Louise Wilson.
Gamma wurde regelmäßig von russischen Inspektionsteams kontrolliert. Und umgekehrt gingen amerikanische Teams zu einem vergleichbaren Ort in Russland. Dieses Ritual ging auf Glasnost und Perestroika zurück und wurde bis zum Abbruch fortgeführt. Erst im Jahr 2000 wurde der US-Standort abgewickelt.
Allein dieser Blick in die Innenwelten des Kalten Krieges lohnt den Besuch der Skulpturenhalle in Neuss. Das Museum steht selbst auf einer ehemaligen NATO-Raketenstation. Viele der ehemaligen Hangars sind heute Kunst- und Kulturorte. Eigentlich ist die Skulpturenhalle, die Thomas Schütte hier vor gut 10 Jahren errichtet hat, für Bildhauerei gedacht. Zum ersten Mal sind nun mit Jane und Louise Wilson Videokünstlerinnen vor Ort. Kuratorin Juliane Duft hält sie für wichtige Positionen.
Weil sie 2 Frauen sind, die die Skulptur besonders geprägt haben im Sinne von der Mehrkanalinstallation, von der Videoinstallation, Video als räumliche Wahrnehmung, als Erfahrung und nicht nur als flaches Bild.
2 große Mehrkanalprojektionen sind in Neuss zu sehen. Riesige LED-Wände erzeugen begehbare Bildräume, deren Wirkung man sich kaum entziehen kann. Die Zwillingsschwestern Jane und Louise Wilson wurden 1967 im britischen Newcastle geboren. Sie arbeiten seit ihrem Bachelor als Duo und untersuchen auch in ihrer Kunst Doppelstrukturen. Deshalb filmten sie nicht nur auf ehemaligem Militärgelände in Großbritannien, sondern auch in der ehemaligen Sowjetunion, in Kasachstan und nahe Moskau. Die Arbeit Proton Unity Energy Blizzard befasst sich mit den monumentalen Militär- und Raumfahrtanlagen in Russland. Jane Wilson.
Proton Unity Energy Blizzard was filmed in Kasachstan.
Proton Unity Energy Blizzard wurde unter anderem in Baikonur gefilmt, einem russischen Weltraumbahnhof, einem Kosmodrom, erbaut auf kasachischem Boden. Ende der 1990er Jahre waren die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland gut. Mit Hilfe des British Council konnten wir auch in Star City nahe Moskau drehen. Dort entstanden viele dieser Aufnahmen.
Mitte der 1990er Jahre hatten die Wilsons ein DAAD-Stipendium in Berlin. Sie filmten und fotografierten unter anderem im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Auch dort untersuchten sie, wie die Architektur die Asymmetrie der Macht spiegelt. Früh experimentierten die Wilson-Schwestern auch mit sich selbst, um zu sehen, wie ihre Körper in verändertem Bewusstseinszustand reagieren.
It's Louise and myself in 1994.
1994 gingen Louise und ich in ein heruntergekommenes Motel in New Jersey. Wir stellten die Kamera auf und filmten uns dabei, während uns ein amerikanischer Hypnotiseur in einen tief entspannten Trance-Zustand versetzte.
Relaxed, suggestible, hypnotic trance.
Ein weiterer Teil der Ausstellung führt nach Tschernobyl. Die Wilsons zeigen Fotografien aus Pripyat. Erst lebendige Planstadt, dann verlassene Ruinenlandschaft. Zentral ist die Toxic Camera, ein Bronzeabguss der 35mm Kamera von Wolodymyr Schewtschenko, der 3 Wochen nach der Katastrophe im Reaktor filmte und selbst verstrahlt wurde. Kuratorin Juliane Duft.
Diese Kamera ist ein Herzstück in dieser Ausstellung, weil sie die einzige klassische Skulptur ist, die wir in der Ausstellung von Jane und Louise Wilson haben. Und diese Kamera wurde eben zur Toxic Camera, weil sie natürlich die Strahlung als Metallobjekt aufgenommen hat und dadurch nicht nur den Filmemacher leider so stark beeinträchtigt hat, dass er starb, sondern eben auch andere Menschen.
Dass Jane und Louise Wilson nach mehr als 20 Jahren wieder in Deutschland ausstellen, ausgerechnet hier auf einem ehemaligen NATO-Raketenstützpunkt, das wirkt wie ein Kommentar auf die beunruhigende Gegenwart. Ihre Arbeiten waren der Zeit voraus und werden nun auf gespenstische Weise von der Realität eingeholt.
Jane und Louise Wilson in der Skulpturenhalle Neuss bis Mitte August. Hochkarätig besetzt ist die heutige Opernpremiere in München. Charles Gounods Faust. Regie führt die Niederländerin Lotte de Beer. Sie leitet ansonsten die Volksoper Wien. Und seit langem ist der Bühnenbildner Christoph Hetzer ihr Sparringpartner. So auch hier.
Christoph hat vorgeschlagen, lass uns die Planet zeigen. Eine verbrannte, sehr ungemütlicher, harter Planet, wo diese nackte Wesen, die sich Mensch nennt, überleben muss. Und so haben wir die Basisform gewählt und drauf eine riesig große Wand, die sowohl Natur als Kultur sein kann. Es kann die Luft sein, der Himmel. Es kann aber auch zeigen, wie klein der Mensch eigentlich ist. Wie immer groß er auch die Welt ausstattet, er bleibt selbst so unglaublich klein. Das Basiswesen, das wir sind, das imperfekte, misslungene, aber hoffnungsvolle Wesen.
Das ist also der Ansatz von Lotte de Beers Faust-Interpretation. Die Opernkritikerin Franziska Stürz hat die Gounod-Premiere in der Bayerischen Staatsoper in München miterlebt. Guten Abend.
Guten Abend aus München.
Lotte de Beer hat eine Weniger-ist-mehr-Ästhetik angekündigt, einen Beckett-haften Abend. Wie macht sie das in ihrer Inszenierung, die Reduktion oder Konzentration des Fauststoffes?
Ja, also es geht ihr schon ganz stark um so gesellschaftliche Konflikte. Es ist alles drin in ihrer Inszenierung. Es ist der Krieg, die Macht, die Liebe, die Religion und vor allen Dingen auch dieser Kindsmord der Marguerite drin. Die Frage, wie sie mit ihrer Schuld oder ja dem ja, also der Schuld, die auch die Gesellschaft ihr gibt, dann umgeht. Da gibt es am Schluss ja so eine richtige Apotheose und da geht es ja um die Gretchenfrage. Also da sind schon sehr, sehr große existenzielle Fragen drin. Es wird rein optisch eben wirklich auf dieser sehr dunklen Bühne von Christoph Hetzer sehr stark der Fokus mit Beleuchtung auf die Figuren gelegt. Natürlich Marguerite, dann Mephistopheles, Kyle Kittelsen verkörpert den sehr eindrücklich. Und Dr. Faust, Jonathan Tettelman, also die Kostüme, muss ich dazu gleich sagen, Jorine van Beek hat da so ein Sammelsurium, einen seltsamen Mix aus Fundus und diesen sandfarbenen, in Baumwollwickel gehüllten Menschen oder der Menschheit, die so ein bisschen aussieht wie so kleine Mumien, da auf die Bühne gestellt. Das ist ein bisschen schräg, muss man sagen. Verstört manchmal auch so ein bisschen, weil das auch ein bisschen unfreiwillig komisch manchmal wirkt. Also gerade dieses die nackte Menschheit, Stichwort. Mhm. Das ist aber sicherlich ihr Zentrum in der Inszenierung.
Die Titelrolle übernimmt also der amerikanisch-chilenische Tenor Jonathan Tettelman. Hören wir mal rein. Jonathan Tettelman als Dr. Faust. Manche nennen Tettelman den neuen Traumtenor. Franziska Stürz, wird er diesem Ruf gerecht? Und wie sind dann seine Co-Stars?
Ja, also es ist ein Rollendebüt gewesen von ihm in diesem französischen Fach. Und das hat er großartig gemacht. Er ist also wirklich die perfekte Verkörperung auch von diesem Faust, vor allen Dingen dem jungen Faust. In Gounods Oper ist es ja ein bisschen anders als bei Goethe. Also da geht es darum, dass der alte Faust eben sich die Jugend wünscht. Und das ist der Ausgang dieses Pakts mit dem Teufel. Und da springt Tettelman dann eben auch vorher, als sitzt er alt in so einem Sessel gekauert und springt dann ganz kraftvoll da auf und zeigt das auch stimmlich. Diese Partie ist sehr groß und er meistert sie sehr gut. Ich finde, dass also die heldischen Töne besonders überzeugend waren, so mittendrin. Das Lyrische hat ihm noch nicht ganz so gut gelegen. Man hat auch, muss natürlich Nathalie Stutzmann als Dirigentin auch nennen, die das also absolut romantisch anlegt. Ja, es ist eine große romantische Oper und das bedeutet große Bögen, also wirklich hohe Anforderungen auch an die Sängerinnen und Sänger. Und das ist nicht leicht, aber sie haben es alle toll gemacht. Mir hat Olga Kuczynska als Marguerite auch sehr gut gefallen, weil sie da stimmlich keinerlei Schwierigkeiten gezeigt hat. Wobei mich diese Marguerite trotzdem nicht so sehr berührt hat. Dazu kann ich gleich noch kommen. Oder ich sag's einfach gleich, ja. Weil diese schmerzhafte Mutterschaft oder dieser Kindsmord, also das wird so stark in den Fokus gestellt, dass diese Frau wirklich lange mit ihrem Baby auch schon eigentlich gleich das Kind hat. Also gleich nachdem sie Faust folgt, bekommt sie schon gleich das Baby und hat das die ganze Zeit auch immer am Körper. Und also, dass sie ist dann in der Kirchenszene quasi ertränkt, weil sie es taufen möchte, also aus Versehen ertränkt. Das ist so fürchterlich und es ist auch Faust nimmt dann dieses tote Baby und der Mephisto hat das tote Baby, also immer ist dieses tote Baby auf der Bühne. Das ist schon, da bleibt auch dem Publikum immer so das Klatschen einfach im Halse stecken, möchte ich nicht sagen, aber also das ergreift oder ist so bitter, da geht Lotte de Beer einfach wortwörtlich über Leichen. Das tut sie auch in den Kriegsszenen. Also das ist alles sehr drastisch, was da gezeigt wird an Grausamkeit der Gesellschaft und der Menschheit. Zurück zu den Sängern und Sängerinnen. Trotzdem ist es eine musikalisch großartige Leistung eben auch, hatte ich ja schon erwähnt, Kyle Kittelsen und wunderbar besetzt. Also das ist homogen und da kann man wirklich schwelgen in diesen wirklich romantischen Exzessen auch. Mhm. Und und dann ist eben in der Walpurgisnacht zum Beispiel auch wirklich so ein barocker Rausch geboten, Videoprojektionen. Also da ist sehr, sehr viel Wechsel, aber insgesamt würde ich sagen, ist die Inszenierung schablonenhafter als jetzt das musikalische Bild gewesen an diesem Abend.
Franziska Stürz über Charles Gounods Faust an der Bayerischen Staatsoper, hochkarätig besetzt. Danke.
Und sehr gerne.
Schönen Restabend.
Ja.
Und jetzt fällt nochmal der Name Samuel Beckett, denn es geht um sein letztes Theaterstück, das letzte Band. Der Fotograf Jim Rakete inszeniert das in Hamburg. Vor 50 Jahren hatte er Beckett sogar noch selbst vor seiner Kamera. Und jetzt gibt Jim Rakete eben sein spätes Regiedebüt. Was er dem alten Beckett-Text Neues hinzufügen kann, das hat Jonas Chiora bei einem Probenbesuch im St. Pauli-Theater herausgefunden.
Es hat lange gebraucht, bis sich Jim Rakete an eine Inszenierung fürs Theater herangewagt hat. 75 Jahre. Dazu eine Karriere als Fotograf, Musikmanager und Dokumentarfilmer. Den Theatertext Ismene, Schwester von, hat er bereits in einen Film verwandelt. Nun also Regie fürs Theater. Wieso gerade jetzt?
Ach, im Leben eines Geschichtenerzählers kommt man doch immer wieder an verschiedene Ecken, wo man dann etwas Neues für sich entdeckt. Ich habe es immer so gehalten, dass ich geschaut habe, wo ich reinpassen könnte, was ich übernehmen könnte.
Gemeinsam mit dem Schauspieler Christian Redl konzipiert er den etwa einstündigen Abend. Für Rakete eine Zusammenarbeit, die eine ganz bestimmte neue Freiheit mitbringt.
Es ist auch ein anderes Erlebnis. Dieses vertrauensvolle Zusammenarbeiten ist halt einfach auch ein großer Spaß, weil man darf Fehler machen.
Sich das entgehen lassen. Mein Gott!
Christian Redl steht als Protagonist Crab auf der Bühne. Ein alternder Schriftsteller, der auf sein Leben zurückblickt und sich an sein jüngeres Ich erinnert. In der Originalfassung hört Crab sich Tonbänder von früher an und kommentiert sie.
Gott sei Dank ist das wenigstens alles aus und vorbei.
Redl und Rakete, zwei gesetzte Herren, die mit Crab zurückschauen auf ein Künstlerleben und dabei zentrale Themen besprechen wollen. Zum Beispiel, wie man zurechtkommt mit einem vergeblichen Verzicht auf romantische Beziehungen für eine Karriere, die am Ende scheitert.
Wie man eben das aushält, das hat mich interessiert. Also wie widerborstig ist man dann trotzdem noch? Oder versinkt man in Asche und verglüht?
Fragt sich Christian Redl. Neben dieser Lebensentscheidung geht es für Jim Rakete auch noch darum, wie sehr sich Menschen belügen, die sich erinnern. Genauso wie sein Protagonist Crab.
Wir machen das, um uns zu schützen, lügen wir uns was vor. Und die ganz große Erkenntnis in diesem Stück ist ja, dass man plötzlich sieht, dass er sich das nicht länger vormachen kann.
Schon viele Schauspieler haben sich an dem Stück abgearbeitet. Der Text ist ein Monolog, in dem ein alter Mann eine Lebensbilanz zieht. Eine gute Vorlage, um gegen Ende der Karriere zu glänzen. Nur wirkt der Plot heutzutage etwas stereotyp. Rakete will die alten Inszenierungen nicht kopieren. So erkennt man in seiner Version jedenfalls die Handschrift des Fotografen mit Filmerfahrung. Statt Tonbänder aus Crabs Vergangenheit gibt's bei Rakete Videoaufnahmen, die immer wieder unterbrochen werden.
Die Erde könnte unbewohnt sein. Und von einer Seite zur anderen.
Auf der Bühne steht ein großer schwarzer Schreibtisch, darauf eine Kamera und ein Bildschirm. Das Bühnenbild ist schlicht. Auf dem Bildschirm sieht man den jüngeren Crab. Aufnahmen von Redl mit schwarzer Perücke und nachbearbeiteter Stimme, damit er jünger klingt.
Ich habe mir überlegt, eben seit Corona haben wir einfach gelernt, dass zum Beispiel das Fernsehmedium im Wesentlichen funktioniert wie Skype. Und deshalb habe ich das Tonbandgerät ersetzt durch einen Bildschirm. Und deshalb ist es jetzt ein Pseudo-Zwei-Personen-Stück geworden, weil die Vergangenheit spricht mit ihm.
Die Aufnahmen sind bereits im letzten Jahr in einem Berliner Studio entstanden. Schon dort haben Rakete und Redl nur zu zweit gearbeitet. Die intime Arbeitsweise setzt sich auch bei den Proben fort. Rakete, Redl und Regieassistent Felix Bachmann sind zu dritt und erarbeiten das Stück allein. Für Redl ist Input von außen aber auch nicht notwendig. Er findet vor allem Gefallen an der pragmatischen Regiearbeit von Jim Rakete.
Der macht so gute Vorschläge, ja, die auch sozusagen schauspielerisch sozusagen wertvoll sind, weil sie umsetzbar sind, weil man sagt, dann kann ich was anfangen. Und das bringt der Sache noch mehr. Das gibt der Sache Fleisch und Fett.
Redl soll in Hamburg einen gescheiterten, aber keinen kraftlosen Crab verkörpern. Jim Rakete sieht in seinem Protagonisten, so sagt er, ein Raubtier, mit dem zu rechnen sei. Wie in der Vorlage ist er zwar seinem Scheitern ausgeliefert, zerbricht aber nicht daran.
Bei uns gibt es am Ende einen sehr begründeten Hoffnungsschimmer, den es im Original gar nicht gibt.
Und aus seinem Regiedebüt nimmt Rakete auch einen persönlichen Hoffnungsschimmer mit. Er hatte nämlich Spaß an der Produktion.
Für mich ist es ein Riesengewinn, weil ich habe jetzt so ein Leben als Profi hinter mir, wo nie was schiefgehen darf. Und jetzt sitze ich hier und fühle mich einfach sehr viel besser.
Wenn es Jim Rakete am Theater also so gut gefällt, wer weiß, vielleicht trifft man den Fotografen noch öfter als Regisseur im Theater.
Ja, und wie dieser Hoffnungsschimmer dann aussieht, zeigt sich bei der Premiere am 12. Februar im St. Pauli Theater Hamburg. Beckett's Das letzte Band, inszeniert von Jim Rakete. An diesem Montag können die frischen Zeitungen wohl wieder ohne Glatteisausfall geliefert werden. Doch ein Unfall beschäftigt die Feuilletons trotzdem. Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau.
Herr Küpersbusch, was war schlecht letzte Woche? Fragt die Taz auch in dieser Montagsausgabe. Es gibt Adblocker, antwortet Friedrich Küpersbusch. Kann ich bitte für die Winterspiele einen Sturzblocker haben? Damit spielt er auf den schweren Sturz der US-amerikanischen Skiläuferin Lindsey Vonn bei der Olympiaabfahrt der Frauen an. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die ARD-Kommentatoren beschimpften live auf dem Sender ihre Regie, weil die stur auf den Unfallbildern blieb, lobt Küpersbusch die Kommentatoren Bernd Schmelzer und Felix Neureuther. Zwar wurden Bild und Ton dieser Abfahrt vom internationalen Team der Olympic Broadcasting Services geliefert, aber natürlich gibt es auch eine deutsche Regie, die zumindest entscheiden kann, etwas nicht zu zeigen oder etwas stumm zu schalten, um Voyeurismus zu verhindern. Denn Lindsey Vonn, die sich ihr Bein gebrochen hatte, schrie hörbar vor Schmerzen. »Tut doch den Ton weg«, forderte Kommentator Felix Neureuther die Regie auf. Als der Ton blieb, legte Neureuther seine Kopfhörer ab. Wer da jetzt sagt, da hätte man mal lieber die künstliche Intelligenz die Regie machen lassen sollen, der könnte sich gewaltig täuschen. Denn in moralischen Fragen, und nicht nur in diesen, hat die KI schon oft versagt. Diese Modelle sind gut darin, auf Basis riesiger Datenmengen Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Sie verstehen aber nicht, worüber sie sprechen, sagt der Neurowissenschaftler und KI-Theoretiker Gary Marcus im Gespräch mit Felix Stephan von der Süddeutschen Zeitung. Mein Lieblingsbeispiel ist die Geschichte eines Tesla-Fahrers, der sein Auto via App zu sich gerufen hat. Auto und Fahrer befanden sich aber auf einer Flugzeugmesse und der Tesla fuhr geradewegs in einen fabrikneuen, 3,5 Millionen Dollar teuren Jet, sagt Gary Marcus. Statistisch gesehen fahren Autos nicht gerade häufig über Flugzeugmessen, aber manchmal kommt es eben doch vor. Menschen, Fahrräder, Autos hätte der Tesla erkannt, weil die in seiner Datenbasis hinterlegt sind. Daher, prophezeit Gary Marcus in der SZ, werde der KI-Boom in einem Börsencrash enden. Einen kleinen Crash hat die Schriftstellervereinigung PEN Deutschland, früher PEN Zentrum Deutschland, schon hinter sich. 2022 spalteten sich einige Autoren ab und gründeten den PEN Berlin. Der ist dafür bekannt, recht häufig Pressemeldungen zu verschicken. Wenn nun Matthias Politiki, der Präsident des älteren Vereins PEN Deutschland, in der Frankfurter Allgemeinen mit Blick auf die eigene sparsame Veröffentlichung von Pressemeldungen schreibt, die Freiheit des Wortes beginnt oft dort, wo man dem anderen zuhört, jenseits des öffentlichen Gesprächs und auf eigene Wortmeldungen erst einmal verzichtet, dann kann man durchaus versucht sein, das als kleinen Seitenhieb in Richtung des jungen PEN Berlin zu deuten. Politikis Hauptanliegen ist jedoch eindeutig, für PEN Deutschland eine Charta des fairen Gesprächs zu entwickeln. Und dazu gehöre zuallererst, so Politiki, der Verzicht auf Reizwörter von linker Seite, Beispiele postkolonial und Schutzsuchende, und von rechter Seite, Beispiele Gutmensch und Systempresse. Satirepresse-Vertreter ist Hans Zippert. Der deutsche Personalausweis kostet nun 46 statt 37 Euro, berichtet er noch wahrheitsgemäß in der Welt, um dann mit seiner satirischen Fantasie die Preissteigerung durch neue Features des Ausweises zu erklären. Dank holographischer Rallye-Streifen und eingebautem Spoiler ist der neue Perso jetzt sehr viel windschlüpfriger. Bei Kontrollen lässt er sich mehr als doppelt so schnell zücken als bisher. Das kann lebensrettend sein.
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht und natürlich auch in die neue Woche.